Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhn.
Meine Botschaft wäre, wenn jemand jetzt überlegt, ein Designsystem zu starten oder das Design zu systematisieren in der eigenen Arbeit, dass es halt immer einfach ein Versuch wert ist, klein zu starten, auch wirklich so sehr klein zu starten.
Also Designsystem ist erstmal für uns eine Sammlung von wiederverwendbaren Komponenten, Richtlinien und Standards.
Ich würde nicht sagen, dass Designer nicht mehr nötig sind. Da gibt es natürlich jetzt noch andere Aspekte, die sich gerade entwickeln, gerade auch Designsysteme. Und Schlagwort AI zusammen natürlich da vielleicht Abbau bewirken, weil da mehr automatisiert möglich ist. Aber es entstehen ja auch neue Rollen wie UX-Engineers, die halt genau was dazwischen sind, ne? Also sowas zwischen Design und Code, um halt nicht nur dazwischen zu vermitteln, sondern das auch beides als Tool zu nehmen, um Werkzeuge zu entwickeln, die halt Designerinnen helfen, genauso wie Entwickler und Entwicklerinnen.
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor CodeWord Customer Consulting GmbH, deinem Coaching-Partner in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des UX-Leadership. Bist du ein UX-Professional und möchtest deine Karriere gerne auf ein nächstes Level heben? Dann melde dich gerne für ein 1:1-Mentoring oder individuelle CV- und Portfolio-Reviews. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und wir freuen uns sehr darauf, noch heute von dir zu hören.
Herzlich willkommen zu Lead UX, eurem Kompass durch die sich ständig ändernde Welt des UX-Leadership und UX-Reifegrads in Unternehmen. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch mitgebracht, und zwar sprechen wir über die Auswirkungen von Designsystemen und Design-to-Code auf UX-Führung und Entscheidungsprozesse in Unternehmen. Was ändert sich, wenn Unternehmen systematisch an das Thema Design herangehen? Und für dieses sehr spannende Thema und auch moderne Thema habe ich mir zwei erfahrene Gäste hier reingeholt. Auch wieder zwei Gäste heute, wie wir das schon in Episode 27 zum Thema Soft Skills gemacht haben. Das war auch ein sehr erfrischendes Gespräch und deswegen freue ich mich, dass wir auch wieder heute zu dritt hier im Podcast-Studio sind. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Lieke, Johanna Ibmar und Ivo Herrmann. Freut mich sehr, dass ihr heute bei mir im Podcast zu Gast seid.
Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Du sagst schon, ich bin Lieke Johanna Ibmar von Telling Studios aus Berlin. Wir sind ein Studio für strategisches Produktdesign. Wir arbeiten viel für die Mobilitätsindustrie, Autoindustrie, aber auch mit Städte, mit Maßunternehmen, mit ÖPNV. Wir helfen Firmen bei Themen wie Produktdefinition, aber eben auch bei der Design Operations, zum Beispiel bei Designsysteme. Und dafür arbeite ich gerne mit Ivo zusammen. Deswegen Wort zu Ivo.
Ja, danke. Ja, auch für mir vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ivo Herrmann. Ich arbeite bei den Schnittstellengestaltern, auch aus Berlin. Wir sagen, wir vermitteln zwischen Menschen, Marken und Maschinen. Das bedeutet, wir machen viel UI, UX-Design, aber auch sehr viel Designsysteme und haben als Partner zusammen mit Telling an einem größeren Designsystem gearbeitet. Und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Thema ist was, worüber ich sehr gerne spreche. Deswegen bin ich auch gespannt auf das Gespräch.
Ja, super. Also freut mich total, dass ihr bereit seid, eure Erfahrungen hier zu teilen. Mir geht es im Podcast auch immer so ein bisschen um die Menschen, die hier zu Gast sind. So, deswegen fangen wir am Anfang jetzt nicht allzu technisch an, sondern die erste Frage wäre, die ich eigentlich ja auch immer den anderen Gästen stelle und die auch sehr viele Einblicke dann schon in das Thema gibt, über das wir uns unterhalten wollen. Was sind eigentlich eure Motivationsfaktoren im UX-Bereich? Warum, wofür steht ihr morgens auf?
Ja, super Frage. Ich bin Ingenieurin und Designerin und darüber hinaus auch super positiv eingestellt. Und ich bin wirklich hier, weil ich dran glaube, dass die Technologie das Leben der Menschen besser machen kann. Das ist, was mich antreibt.
Ja, bei mir ist es so, ich helfe irgendwie gerne Menschen mit meiner Arbeit, habe ich das Gefühl. Das hat sich auch gerade bezüglich Designsystemen nochmal hervorgehoben, weil man dort sehr viel mit den Designerin der Produkte unterwegs ist und dann so einen direkten Draht hat und jegliche Hilfe immer sehr willkommen ist und man auch ein schönes Feedback bekommt. Deswegen, ja, ich glaube, das ist so der Aspekt, irgendwie mit Design irgendwie andere Menschen zu unterstützen.
Das ist schon super, super spannend, weil, also ich könnte eigentlich schon darauf wetten, dass Antworten in der Art und Weise kommen, also der Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten, das eint doch eigentlich uns alle, die wir im UX-Bereich unterwegs sind. Das ist schon ja immer wieder erfrischend zu hören und genau, wenn ihr dann auch natürlich mit eurer Methodik was dazu beitragen könnt, dass die Arbeit in den Unternehmen einfacher wird, ist das natürlich auch eine tolle Sache. Wir können ja jetzt am Anfang erstmal auch so eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie sieht so eigentlich aktuell die Situation in vielen Unternehmen aus, gerade was so die Arbeit oder die Zusammenarbeit von Designern oder auch nicht Zusammenarbeit von Designern, Ingenieuren, Informatikern und dem Product Development Team vielleicht betrifft? Da habt ihr aus eurer Praxis bestimmt auch spannende Themen schon erlebt bei den Unternehmen, die ihr beratet.
Ja, super Frage. Ich glaube, da gibt es grundsätzlich zwei Modelle. Zum einen gibt es das relativ moderne, gängige Modell, wo es immer das Trio gibt aus Product Owner, Designer, UX, UI Designer und Code. Und dass diese drei Menschen zusammensitzen in ein Product oder ein Feature Team. An der anderen Seite gibt es das eher bisschen altmodischere Modell, ja, wo es Silos gibt. Es gibt zum Beispiel eine Brand-Abteilung, dann gibt es eine UX-Abteilung, vielleicht ist die auch noch getrennt von der UI-Abteilung. Dann gibt es Ingenieure und Coder, die vielleicht eine eigene Abteilung oder vielleicht noch nicht mal in-house sind. Und das ist eher so ein Silo-Modell.
Seht ihr da Unterschiede zwischen Unternehmen, die eher digitale Produkte herstellen oder Unternehmen, die vorrangig analoge Produkte herstellen?
Ja, total. Also so ein Silo-Modell sieht man in digitalen Unternehmen eigentlich nicht mehr. Und gerade wenn sie aus der analogen Welt kommen, weil sie eben ein sehr spannendes analoges, also wir nennen das jetzt analoges Produkt, ein physisches Produkt haben, zum Beispiel ein Auto, oder eben auch Bücher oder andere spannende digitale analoge Produkte, dann haben sie noch natürlich ein Legacy, ja, die natürlich dazu geführt haben, dass sie eine Unternehmensstruktur haben, die sie jetzt nicht einfach so ersetzen können, weil sie jetzt ein paar digitale Komponenten machen.
Ja, das finde ich auch. Also ich glaube, das ist immer bei so Firmen ganz deutlich zu sehen, die halt aus dem Analogen kommen und eine Transformation zum Digitalen haben, dass da immer noch viel Mitnahmen aus den Prozessen da sind, aber sich das dann halt auch ein bisschen schwieriger zu gestalten lässt, das umzutransformieren, anstatt das halt irgendwie neu zu starten.
Ne? Ist es dann eigentlich ein Evolutionsprozess, sage ich mal, und alle sollen sich in die Richtung von gemeinschaftlichen Teams entwickeln? Oder würde es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Sinn machen, vielleicht jetzt nicht ziellos, aber doch zu spezialisierte Gruppen zu haben, die ihr Thema machen?
Also es ist natürlich immer gut, da einen Austausch zu haben, gerade für die Qualität, ne? Also es muss natürlich auch eine Markenqualität haben und es muss auch eine grafischen Qualität haben, die Arbeit, die abgeliefert wird. Ja? Aber darüber kommen wir gleich. Ich glaube, wo wir heute drüber sprechen wollen, ist, dass es bei Designsystemen so unglaublich wichtig ist, dass der UI-Designer oder der Designer, der eben diese Aufgabe übernimmt, zu bewegt auf Gebiete wie das Engineering und die Coder.
Dann genau, ist ja immer die interessante Frage, wie jetzt ein Designsystem konkret dazu beitragen kann, dass ich überhaupt dann auch schneller und vielleicht kostengünstiger arbeite oder mit weniger Aufwand mehr erreichen kann. Wir kommen vielleicht jetzt oder auch später noch ein bisschen genauer dazu, was wir unter Designsystem verstehen, aber jetzt mal, sage ich mal, noch auf der Unternehmensebene zu betrachten. Also was trägt das Designsystem aus eurer Sicht dann tatsächlich dazu bei, um mit weniger Aufwand mehr zu erreichen?
Ja, gute Frage. Also Designsystem ist erstmal für uns eine Sammlung von wiederverwendbaren Komponenten, Richtlinien und Standards. Und wenn man alleine schon sagt wiederverwendbar, dann ist es natürlich klar, dass es da geht um eine Effizienzsteigerung. Hier habe ich eine Komponente, hey, die findet vielleicht auch in dem anderen Produkt oder in dem anderen Touchpoint statt, sei es im Auto, außerhalb vom Auto, auf die App, in Web oder in ein anderes Auto, ne? Und durch die Wiederverwendbarkeit habe ich natürlich eine Effizienzsteigerung und auch eine Möglichkeit, da Konsistenzen zu etablieren, die ich vorhin vielleicht nur schwierig erreichen konnte.
Ich finde, da ist aber noch der Unterschied, also Wiederverwendung unterstütze ich auch total, das ist eigentlich so ein Kernding, was immer wieder auftaucht, aber dann liegt es so ein bisschen auch am Purpose, ne? Also es gibt Designsysteme, die sind halt zum Prototyping da, die sollen halt schnell Sachen liefern, damit soll ich schnell irgendwas produzieren können, und dann gibt es halt auch welche, wo dann der Zweck ist, mehr Konsistenz reinzubringen und irgendwie Qualität reinzubringen, wo dann Prozesse vielleicht langsamer sind, weil halt viel Dokumentation zu konsumieren ist, damit ich immer auf dem gleichen Level bin. Bei dem anderen ist es mehr wirklich nur als Tool, um was zu beschleunigen, und bei dem einen halt wirklich als, naja, Qualitätsmanagement-Tool, um halt irgendwie alles in eine Richtung zu leiten. Und da sind dann schon Unterschiede im Erfolg, ne? Also wenn ich jetzt halt mit einem sehr qualitativ hochwertigen oder besser gesagt anspruchsvollen Designsystem da bin und sage, das macht jetzt mein Design konsistenter und qualitativ hochwertiger, dann werde ich es vielleicht nicht so schnell hinkriegen wie mit einem, was halt schnell zum Prototyping da ist, wo ich nicht so sehr auf Qualität achten muss. Und das macht für mich dann schon vom Zweck her so einen Erfolgsunterschied aus.
Also so wie ich das jetzt verstehe, hast du praktisch gesagt, dass der Zweck, wofür ich das Designsystem verwende, halt auch eine große Rolle spielt, welchen Effekt es hat. Also es geht jetzt nicht immer nur darum, irgendwie schneller zum Ziel zu kommen, sondern vielleicht auch andere Merkmale des Produkts zu steigern, wie die Konsistenz oder sowas in der Art.
Ne? Ja. Also es geht natürlich um den Anforderungen aus dem Markt. Ne? Erwartet der Kunde, dass ich schnell irgendwelche Produktverbesserungen etablieren kann, zum Beispiel mit Over-the-Air-Updates. Ja, dann brauche ich natürlich auch diese Möglichkeit, eben schnelle Verbesserungen zu liefern. Will ich irgendwie zwei komplett verschiedenen Welten zusammenfügen, um meine Marke zu stärken? Zum Beispiel das, was auf dem Produkt, sei es ein Ticketautomaten-Interface, da passiert was völlig anderes wie in der App, wo ich auch ein Ticket kaufen kann, ja, und ich muss die zwei Welten zusammenbringen, dann habe ich natürlich ein anderes Ziel, dann geht es hier erstmal um Markenkonsistenz. Oder nochmal ein anderes Ziel zu nennen, ich bespiele mit einem System mehrere Kunden, ja, ich habe ein White-Label-System und ich muss das einmal in Blau, einmal in Rot und einmal in Grün abliefern, dann habe ich natürlich wieder einen komplett anderen Zweck, und dann geht es darum, ja, visuelle Anpassungen möglichst schnell in der Breite auszuliefern.
Das mit den White-Label-Systemen und Design-Systemen ist ein total interessantes Thema. Das frage ich mich nämlich auch oft, führt es nicht letzten Endes dazu, dass unterm Strich dann alles gleich aussieht? Nur halt eins ist rot, eins grün, eins blau?
Ja, das ist ein spannendes Thema auch, weil viele Designer erstmal sagen, oh, Designsystem, dann darf ich ja gar nicht mehr kreativ sein. Aber wir glauben, darum geht's gar nicht, ja, weil man kann eben auch in diese Gestaltung vom Designsystem, wenn man das einmal gemeistert hat, sich damit ausdrücken. Und das gestaltet mehr die Erfahrung, die ich mit dem Produkt habe, als dass es von Screen to Screen erstmal kreativ anders aussieht. Oder Ivo?
Na, ich bin halt, also ja, ich würde es erstmal unterstützen, es sieht viel gleich aus dann, aber das ist vielleicht auch gewollt, es verhält sich auch viel gleich und auch das ist ja gewollt, ne? Aus UX-Sicht ist es ja für bestimmte Sachen, also fast für alles sehr sinnvoll, wenn es das schon mal gab und gelernt ist, das halt auch wieder zu verwenden, also Patterns wieder zu verwenden, damit ich mich halt damit nicht nochmal auseinandersetzen muss, das lernen muss, es sei denn, ich möchte das unbedingt, ne? An den Stellen breche ich dann vielleicht lieber so bekannte Systeme und sage, okay, jetzt mache ich mal eine Unterbrechung hier und schick Nutzerinnen dann irgendwie in eine Situation, wo sie überlegen müssen und nicht automatisiert irgendwas Bekanntes durchmachen. Und ich glaube, dann ja, dann ist es gut, dass es bricht, aber ansonsten ist es ja auch gut, wenn es gleich ist. Und dass man da jetzt halt nicht mehr so viel Individualität in jedes Element reinsetzt, das ist wahrscheinlich mit Designsystemen so, aber halt auch gewollt gewissermaßen, ne?
Ja, ja, absolut, kann ich nachvollziehen. Du hast ja auch ein paar Mal schon das Thema Auto angesprochen und da ist es ja heutzutage auch noch so, solange ich noch selbst fahre, ist die Systembedienung die Zweitaufgabe und umso weniger kognitive Ressourcen ich brauche, desto besser. Und klar, wenn ich dann, wenn sich Systeme zumindest ähnlich anfühlen wie das, was ich kenne, habe ich das Gefühl, ich kann mein Vorwissen einsetzen, dann ist es intuitiv bedienbar, dadurch, dass ich schon im Prinzip weiß, wie es funktioniert. Das hat auf jeden Fall definitiv auch Vorteile, ja.
Das Auto ist ja auch ein super Beispiel dazu, ne? Also da ist ein Lenkrad immer drinne, also da ist halt ein Gaspedal, eine Bremse immer drinne. Das überlegt mal, das wäre jetzt mal anders halt. Das geht halt auch nicht. Ich meine, da sind wir schon bei Standards, das ist ein bisschen mehr als Designsysteme wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz sind das halt einfach so Patterns, die halt immer wieder auftauchen und die halt nicht neu erfunden werden müssen und auch nicht sollten in vielen Fällen. Ne?
Ja, und wir arbeiten viel in der Mobilität und in der Mobilität ist es oft so, dass Menschen, die unterwegs sind, die haben immer nur einen Bruchteil von der Aufmerksamkeit oder auch Menschen, die einen Zug fahren, die müssen auch die Aufmerksamkeit verteilen und deswegen brauchen auch die viele Standard-Patterns. Und von daher ist das Designsystem erstmal ein Instrument, um viele Sachen auch zu etablieren in ein Unternehmen. Die werden auf der Systemebene einmal richtig diskutiert und dann sind sie einfach gesetzt. Und da muss man nicht mehr darüber reden, wieso ein Primary Button besser zu sehen ist als ein Secondary Button, weil alle haben es einmal verstanden. Und wenn man das Management schon so weit kriegt, dass die schon mal gucken, okay, was ist jetzt der Primary Action in diesem Screen, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, dann brauchen sie nicht mehr drauf gucken, gefällt mir das, ja oder nein.
Ja, dann kann man sich bei Management Reviews auf die wichtigen Sachen konzentrieren und redet dann nicht darüber, ob der Button rot oder grün das sein soll.
Ja.
Und dergleichen, genau. Wir haben vorhin über das Thema Silos auch schon ein bisschen uns unterhalten und genau das Thema im Podcast soll ja auch jetzt immer mit so Leadership-Themen zu tun haben. Deswegen würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das seht, wie sich auch die Rolle des Designers verändert oder auch Übergabeprozesse zwischen Design und Entwicklung. Braucht man die dann überhaupt noch? Wird der Designer überflüssig und dergleichen? Wie seht ihr da so die Veränderungen, wenn Designsysteme etabliert werden?
Ja, ich mache noch einmal ganz kurz einen Schritt innehalten zu deiner Frage,
ja.
Weil ein Designsystem, ne, wir hatten kurz über die Wiederverwendbarkeit der Komponenten gesprochen. Uns ist wichtig, auch nochmal zum Ausdruck zu bringen, also wenn wir hier über ein Designsystem sprechen, sprechen wir definitiv auch über eine Annäherung an das, was in dem Codebase passiert. Und eine Annäherung andererseits auch von den Coder zu dem, was bei den Designern passiert. Ich sage immer, ein Designer malt sein Interface auf dem Rechner, das ist ja alles schon digital, das muss irgendwie leicht sein, das in den Code zu übertragen. Und das war es bis vor kurzem überhaupt nicht. Und natürlich hat sowas wie ein Software wie Figma dazu beigetragen, dass es super viel leichter geworden ist. Und das heißt, man muss die Silos abbrechen und auf die Menschen zugehen, wie ist das gemacht. Und die Menschen, die aus dem Industriedesign kommen, die kennen vielleicht das Wort designed for production. Ne? Es muss so gemacht werden, dass es auch in Spritzguss oder sonstigen Verfahrensmechanismen hergestellt werden kann. Und so ist es eben mit Digital Design auch. Es muss hergestellt werden können, es muss gecodet werden können. Deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, die Silos da an der Stelle abzubrechen und auf die Coder zuzugehen und nicht ein Paket an fertige Designs über den Zaun zu werfen, sondern eher in eine regelmäßige Abstimmung zu gehen.
Ja, und vor allem, man sieht halt auch, also das, ich sehe es auch so, und das wird halt nötig, sich dann ein bisschen mehr zu unterhalten tatsächlich. Ich würde nicht sagen, dass Designer nicht mehr nötig sind. Da gibt es natürlich jetzt noch andere Aspekte, die sich gerade entwickeln, gerade auch Designsysteme und Schlagwort AI zusammen natürlich da vielleicht Abbau bewirken, weil da mehr automatisiert möglich ist. Aber es entstehen ja auch neue Rollen wie UX-Engineers, die halt genau was dazwischen sind, ne? Also sowas zwischen Design und Code, um halt nicht nur dazwischen zu vermitteln, oder sondern das auch beides als Tool zu nehmen, um Werkzeuge zu entwickeln, die halt Designerinnen helfen, genauso wie Entwickler und Entwicklerinnen. Und gleichzeitig sich aber als Designer da trotzdem mit auseinanderzusetzen, wie funktioniert Code, und auch als Coder oder Coderin andersrum mal ins Design reinzugucken, was da so wie funktioniert, schadet ja nie, um ein Produktentwicklung einfach angenehmer zu machen, den Austausch miteinander zu machen und eine Sprache miteinander zu sprechen, die man versteht. Und das ist halt was Designsysteme eher schaffen halt, ne? Dass die so eine Brücke zwischen Entwicklung und Design schaffen, weil dadurch, dass Komponenten im Design und Code verfügbar sind, halt einfach da auch drüber gesprochen werden muss oder halt das Verhalten gleich ist, die Sprache des Aufbaus, der Struktur ähnlich sind, wenn möglich sogar gleich. Und das schafft eigentlich eher, diese Silos aufzubrechen, weil ich ein bisschen dazu gezwungen bin.
Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass alle Designer zu halbe Coder werden müssen. Es braucht ja wirklich noch die Konzepte und die klassischen Designer, die wirklich ein Auge haben auf der Ästhetik und auf die Marke. Dazu braucht es dann auch, wenn man ein Designsystem geschaffen hat, dann muss man das maintainen, ja, man muss dafür Sorge tragen, dass es gut bleibt und dass es anwendbar bleibt und dass es von allen Menschen, die dieses Designsystem nutzen, und das können in große Organisationen wirklich 600 Leute und mehr sein, dass die das alles anwenden können, ja, und dafür braucht es Menschen, die wie Ambassadors dieses Designsystem austragen und sagen, hey, wir haben hier was für euch, das ist toll, probiert das mal aus, nutzt das mal und erzählt euch, ob ihr das versteht, ob das für euch, oder ist das zu technisch? Wie können wir das so machen, dass ihr auch gerne damit täglich arbeitet? Das heißt, es gibt ganz neue Rollen, die man als Design Leader auf einmal in sein Designsystem kriegt.
Und auch in diese Vermittlerrolle, denke ich mal, die wird auch unglaublich wichtig, weil, um nochmal auf das Beispiel mit dem Spritzguss zu kommen, das ist wahrscheinlich dann für jeden nachvollziehbar, wenn, was weiß ich, in der Produktion jemand sagt, okay, das sieht zwar gut aus, das können wir aber so nicht herstellen, aber bei der Softwareentwicklung ist es ja im Prinzip so, okay, eigentlich ist alles möglich, theoretisch, aber der springende Punkt ist halt, wie teuer es ist, wie hoch ist der Aufwand, wie lang dauert es und so weiter, und dieses Verständnis herzustellen, oder ist es auf einer, reicht die Rechenpower aus, die ich zur Verfügung habe? Gerade im Auto ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja. Was habe ich da überhaupt an Chipsets? Ich meine, wird auch alles ein bisschen besser, aber Embedded-Systeme haben dann oft auch Hardware-Beschränkungen, die man beachten muss. Total. Und gerade diese Vermittlungsrolle, glaube ich, wird auch dann immer wichtiger, wie ihr das schon gesagt habt.
Ja, und dann kommt man aus einer Welt, wo es vielleicht können wir die Farbe ändern? Ja, ich weiß nicht, dann müssen wir mit einer Handvoll oder zwei Handvoll Zulieferer sprechen, das wird dauern, dann müssen wir das auf der Zielhardware anpassen, dann wird das mehrere Millionen kosten, und da fällt jeder Digitaldesigner vom Stuhl und sagt, was? Farbe anpassen? ein Knopfdruck, bitteschön. Und die zwei Welten zusammenzubringen, das ist natürlich super spannend, aber ein Designsystem kann das. Mhm.
Was hört ihr denn, wenn ihr jetzt mit Unternehmen arbeitet und ein Designsystem eingeführt werden soll oder die Überlegung dazu gibt, was hört ihr denn dann so für Einwände vielleicht auch dagegen oder wie stellt ihr dann in einem Unternehmen auch so die Vorteile dar, abgesehen von den Themen, die wir jetzt schon hier angeschnitten haben?
Mhm. Mhm. Ein Einwand hatten wir natürlich schon von den Designern, dann bin ich ja gar nicht mehr kreativ. Zweiter große Einwand ist natürlich, das kostet aber Geld. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jede Firma gerne mal unterschätzt, ein Designsystem das erste Mal aufzubauen, da muss man schon ein bisschen Zeit und Ressourcen für parken, um das zu machen. Und deswegen ist die Hürde vielleicht erstmal da.
Ja, voll. Also Geld und Return of Investment sind immer so Stichworte, die da gerne fallen. Also da gibt es auch zig Artikel im Internet dazu, der Return of Investment von einem Designsystem, wie man den berechnet. Gibt es ganz einfache Mädchenrechnung, wenn ich jetzt mehrere Produkte habe, die halt immer alles neu aufbauen, das dauert so und so lange pro Produkt, dann kann ich das natürlich einfach erstmal hochrechnen, auch wenn es nicht immer so einfach ist, aber kriege ich ein relativ schnelles Bild, womit ich vielleicht argumentieren kann. Ich finde, das ist ganz interessant, weil man beobachtet es ganz oft, dass sich das so ein bisschen entwickelt, so ein Designsystem. Es ist jetzt nicht so, hey, jetzt machen wir ein Designsystem, sondern oft ist es so, wir haben halt irgendwie ein Produkt und da merkt man, da passieren Sachen, die halt immer wieder gleich sind und eigentlich braucht das ein anderes Team auch noch. Warum bauen die das jetzt nochmal neu? Und dann fängt man an, so das zu sammeln und erste Sachen zu machen. Und da spielt dann das Geld noch nicht so eine Rolle, weil das meistens nebenbei passiert von den Leuten, die da drinne sind, oder halt, wenn da halt mal ein Anstoß kommt von außen, dass man das so machen könnte. Interessant wird es dann immer, wenn das dann tatsächlich Abhängigkeiten schafft, ne? Dass wir sagen, ab jetzt nutzen wir und als Voraussetzung das Designsystem alle und dann entsteht da ein ganz anderer Druck und dann natürlich auch eine ganz andere Sache, die da sein muss, ne? Also nicht nur so ein bisschen UI-Kit hier und da, sondern halt schon, wir müssen uns jetzt auf diese Komponenten für die Produktion verlassen können. Und dann kommen da ganz andere Prozesse rein, die dann Geld kosten. Und da wird es dann meistens spannend und lohnt sich das wirklich nicht. Oder naja, dann fängt man an, Return of Investment zu Präsentation zu machen. Und in meisten Fällen funktioniert es, aber es ist immer ein Weg, irgendwie dahin das zu argumentieren.
Also ich denke, was man auch da nicht vergessen muss, man muss natürlich auch nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Und es ist auch so, also für alle Nicht-Leader, die zuhören, es geht auch nicht darum, das Gleiche mit weniger Leute zu erreichen, weil der Anspruch an der Software wächst stetig. Und es geht eigentlich darum, mit Gleichbleibenden oder mehr Leute noch viel mehr zu erreichen. Und ich glaube, das ist wichtig, auch im Auge zu behalten. Natürlich ist es ein Investment, aber es ist auch ein Commitment von der Firma, zu sagen, ja, unser digitales Produkt nehmen wir seriöser und wir wollen es für die Zwecke aufbauen, die wir gerade genannt haben, eben zu sagen, wir wollen Kundenwünschen schnell umsetzen können. Wir wollen verschiedenen Farben und Designs, Spielereien schnell liefern können oder kostengünstig liefern können. Wir wollen mehrere interne diese White Label Solution bespielen können. Also wir nehmen uns seriös und deswegen nehmen wir dieses Geld in der Hand, um dieses Investment zu machen, weil es ist eigentlich der einzige Weg, da professionell voranzutreten.
Und dann habe ich im Prinzip als Agentur oder so dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil letzten Endes, weil ich, ne, wie du sagst, mit den gleichen Leuten eigentlich wesentlich mehr erreichen kann unterm Strich. Mhm. Und genau, habe dann dadurch wieder Möglichkeiten, halt meine Kunden schneller und auch besser qualitativ hochwertiger zu versorgen mit den Produkten, die produziert werden. Genau. Wir haben jetzt, also wir haben ganz viel immer jetzt über Designsystem gesprochen, aber was wir am Anfang noch nicht so ganz richtig gemacht haben, ist vielleicht auch noch mal zu überlegen, wenn ich jetzt ein UI-Kit habe, habe ich dann auch schon ein Design-System oder ist das viel mehr? Vielleicht könnt ihr dazu noch mal ganz kurz was sagen, wie ihr das, also UI-Kit und Design-System vielleicht auch voneinander abgrenzt oder ist das einfach eine neue Evolutionsstufe oder wie seht ihr das?
Ja, ich finde Evolutionsstufe eigentlich eine ganz schöne Betrachtung dessen. Wir haben für uns mal festgehalten, dass wir ein UI-Kit kein Designsystem mehr nennen, weil es bei einem Designsystem schon wirklich auch um, ne, ich sagte schon, die Annäherung an Code geht. Und die nächste, die Annäherung an Code heißt ja, dass der Designer sich damit auseinandersetzt, okay, wie nennt der Coder sich seine Komponenten und können wir die gleich benennen, damit wir tatsächlich die gleiche Sprache sprechen. Und die nächste Stufe darüber hinaus ist dann die Automatisierung von Design zu Code. Das heißt, ich ändere die Farbe und puff, es kommt automatisch der Code da bei rum. Und dann wird es sehr, sehr, sehr technisch. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Ivo? Kann man es schon ein Designsystem nennen, wenn man das gleiche Wording benutzt oder braucht man wirklich diese Pipeline aus oft Figma zu Code hin?
Ja, ich finde das interessant. Es war schon in Sketch-Zeiten ein Diskussionspunkt und der Brad Frost hier, ganz berühmter Designsystem Guru, kann man ja fast sagen, hat das ganz nett mit so einem Toaster-Metapher beschrieben. Man kann ganz viel Bilder von einem Toaster malen, man kann Wege finden, wie man effizienter Bilder von einem Toaster malt und so weiter und so fort, aber solange man keinen funktionierenden Toaster hat, ist es halt kein Toaster. Ne? Und das bedeutet halt, mit Code kommt eigentlich erst das Designsystem, also sehe ich eigentlich auch so. Ne? Das heißt nicht, dass man immer zwingend diese Verbindung, die Automation im ersten Schritt haben muss, glaube ich. Da gibt es auch verschiedenste Ansätze. Es gibt Firmen, die haben halt ein zentralisiertes Designsystem-Team, was halt Design wirklich macht und dann halt viel Dokumentation, weil es zum Beispiel unterschiedliche Produktteams gibt, die das tatsächlich umsetzen, aber auf den Richtlinien des Designsystems oder des definierten Designs. Ist natürlich nicht der optimale Weg, weil, oder in den meisten Fällen nicht der optimale Weg, weil man dann trotzdem sehr viel Erklärung hat und da viel verloren gehen kann auf dem Weg. Sprich, wenn es aus einer Hand kommt, habe ich natürlich die Chance, das auch besser zu kontrollieren, ob das so ist, wie es sein soll. Aber es ist ein Anfang und bringt halt sozusagen so eine Art Systematik in die Produktion rein. Und ja, wenn dann halt das halt aus einem Team kommt und so eine Automation da ist und ich sagen kann, ich habe halt, fange in Figma eine Komponente an zu gestalten, verwende Design-Tokens, die automatisiert in den Code landen, sprich wirklich automatisch aus Figma zu CSS zum Beispiel beispielsweise werden, dann spreche ich da schon einen ganz anderen Kreis an und kann halt sozusagen vom Designsystem aus auch noch ein bisschen mehr kontrollieren und habe dann halt auch mehr in der Hand, was funktioniert. Ne? Und deswegen, also ja, ich glaube, Code gehört einfach, also Code und Design sozusagen gehört ins Designsystem zusammen. Es gibt Alternativen, aber im Optimalfall kommt das aus einer Hand, ja.
Ich habe in der vorherigen Folge ein ganz interessantes Gespräch geführt. Da haben wir uns auch über No-Code-Tools unterhalten. Also das wäre jetzt auch so die Frage, ne? Muss ich als Designer dann im Prinzip den Code verstehen oder nicht? Brauche ich da quasi eine Zusatzqualifikation oder muss ich vielleicht auch als UX-Führungskraft neue Rollen im Team einführen oder wie stark ist das technische Wissen der Designer da nötig oder haben wir mit No-Code-Tools zu tun und per Knopfdruck entsteht dann alles
schon. Ja, da möchte ich, das schön wäre es natürlich. Und du sprachst schon mal davon, ne, welches Chipset habe ich dann überhaupt vorhanden und kann er das überhaupt rendern und abbilden? Und ich habe natürlich auch eine Beschränkung von Figma, weil Figma kann sehr gut Grafiken, aber wenn es zu Transitionen kommt oder 3D-Grafiken, dann steigt Figma aus. Das heißt, es gibt natürlich auch noch andere Sources und andere Wege und nicht zuletzt, wenn ich etwas in Code festlege und sage, okay, mein Code ist mein Single Source of Truth, dann kann ich auch sowas wie Alttexte hinterlegen, ne? Und dann kriege ich eine ganz andere Accessibility garantiert. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Plattform und was für ein Produkt und der Zweck und das Ziel von meinem Designsystem, mit was für Wahrheit und was für ein Skillset ich da vorantreten möchte.
Ich glaube, da ist halt eine Sache des Commitments auch nötig, dass wenn ich jetzt als Team, Produktteam, Designsystem benutze, dass ich das den Designerinnen klar mache, sowie den Entwicklerinnen, weil das große Problem ist halt, wenn ich dann nicht im Designsystem gestalte, dann habe ich nicht viel von dem Designsystem. Und dann fange ich an, irgendwie eigene Designs zu machen, dann landet das bei der Entwicklung, selbst wenn da kein direkter Austausch ist, also das alte System, ich schmeiße das über den Zaun quasi, das geht ja dann auch. Aber dann kommt es auch zurück, da wird es einmal zurückgeschmissen und gesagt, pass mal auf, du hast ja gar nicht das System benutzt, das müssten wir jetzt alles selber bauen, das dauert dann so und so lange, also viel länger, als wenn wir jetzt die Systemkomponenten benutzen. Und da schalten sich dann die Product Owner oder Product Manager ein und sagen, warum benutzen wir denn nicht das Designsystem? Warum habt ihr im Design jetzt hier schon wieder eigene Sachen gemacht? Es gibt bestimmt Gründe, aber in dem Fall vielleicht nicht. Und dann wird man halt schon so ein bisschen gezwungen, natürlich, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn man dann nicht committed ist als Designerin oder als Designer oder Designerin, zu sagen, ich benutze jetzt das Designsystem, dann gibt es einfach Probleme im Prozess, ne? Und die fallen dann auf. Sprich, es ist jetzt nicht so, dass da zwingend neue Rollen auftauchen. Das kann natürlich auch sein, dass es da halt Möglichkeiten gibt zu sagen, ja, wir behalten ein normales Design-Explorationsteam dabei, was sich jetzt vielleicht nicht so krass mit dem Designsystem-Team auseinandersetzt oder mit dem Designsystem auseinandersetzt. Und dann gibt es vielleicht noch ein Flaschenhals-Qualitäts-Designsystem-Team, was halt alles an Designs nochmal reinzeichnet. Aber ja, wie ihr es schon hört, Flaschenhals, ne? Also kommt dann immer auf die Größe an und ob das Probleme macht oder nicht. Aber grundsätzlich gibt es halt einfach im Prozess die Notwendigkeit, Sachen auf dem gleichen Level zu benutzen, damit das dann funktioniert. Ansonsten wird es zurückkommen und wird eher mehr Arbeit machen als weniger. Ne?
Zu dem Thema, es kommt zurück, ne, da eigentlich noch ein schönes Beispiel für einen Kunden, den wir zusammen beackert haben. Da haben wir dann immer daran gearbeitet, dass das System konsistenter wird und dass die Designer den Code verstehen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann ein neuer Code dazu und hat dann begutachtet, was wir da alles schon, wie weit wir schon gekommen waren. Und der war dann positiv überrascht und dann sagte er, ich weiß nicht, ob das euer Ziel war, aber ich sehe viel weniger Ausnahmen. Und dann waren wir natürlich innerlich so, yes, yes, yes. Er hat es verstanden, es hat soweit geklappt, wir sind auf einem guten Weg. Denn das war natürlich das Thema, weil es sind nicht immer die Designer, die Wildwuchs da gestalten, aber oft auch die Function Owners, die sagen, bei mir ist es alles ein bisschen anders. Und dann wird's doch wieder wildwuchsig und dann zu sagen, lass uns mal gucken, ob wir das innerhalb vom System abbilden können.
Das bringt uns dann im Prinzip auch jetzt wieder so ein bisschen in Richtung UX-Leadership oder auch Management-Rollen quasi, so Gatekeeper brauche ich dann im Prinzip. Also ich brauche im Prinzip jemanden, ne, der so die Qualitätskontrolle dann auch bei der Anwendung der Designsysteme macht. So, das ist halt die Frage, wer ist es dann? Ist das der Product Owner vielleicht? Oder ich weiß nicht, wie ihr das in den Unternehmen erlebt habt. Wer macht denn quasi die Qualitätskontrolle bei der Anwendung des Designsystems so?
Das ist ja auch ein sehr guter Punkt. Ja, voll. Also sehr unterschiedlich, würde ich sagen, wie wir es wahrgenommen haben. Es gibt halt Firmen, die sagen von vornherein, das ist jetzt die Strategie, ihr benutzt jetzt bitte das Designsystem, weil halt ganz klar berechnet wurde, dass es effizienter, also wieder so ein Kostending ist. Und das ist natürlich immer ein schlagartiges Argument dann. Und wenn das halt als Vorgabe da ist, macht sich das natürlich alles viel einfacher in der Überprüfung, weil dann halt von Grund auf damit gearbeitet wird. Und dann gibt es halt auch wieder ganz andere Fälle, wo es halt vielleicht ein externes Designsystem-Team gibt, was halt Tools bereitstellt, aber die einzelnen Teams selber entscheiden können, wie sie es benutzen. Und spätestens, wenn dann Produkte aufeinander prallen, die halt so gleiche Sachen benutzt, oder nee, wo die Verwendung halt gleich ist, ne? Also sprich, ich hatte vorher vielleicht Produkt A und Produkt B und die waren immer getrennt voneinander in der Verwendung bei den Anwenderinnen, und plötzlich haben wir eine Brücke irgendwo und dann entstehen so Lücken, wo man sagt, okay, das sieht ja anders aus oder das funktioniert auch anders, als obwohl es das gleiche Pattern eigentlich wieder ist, ne? Und dann ist es halt auch ein schlechtes Nutzungserlebnis, und diese Sachen tauchen dann auf, wenn es schon eine heftige Geschichte sozusagen in den Produkten gibt, wo man halt nicht mehr so schnell Sachen ändern kann oder wo es halt viel aufwendiger wäre oder ein Neuaufbau nötig wäre dann oft, oder ein Update quasi, um das anzugleichen. Und das ist tatsächlich ein Problem dann. Sprich, auch da wieder, so ein Commitment schadet da nicht, die Effizienz eines Designsystems wirklich auszunutzen. Ne? Wenn ich jetzt halt frei damit arbeite, also beim Design zu frei arbeite und sage, nee, wir machen das schon so, wie wir wollen, wenn ja, ein paar Sachen können wir machen, aber den Rest, ne, machen wir nicht so, dann kriege ich spätestens ein Problem, wenn Sachen, die zusammen funktionieren müssen, aufeinandertreffen und dann nicht mehr funktionieren.
Ja, ja, sehr schön dargestellt. Ich denke, was ich da noch da hinzufügen kann, ist, dass es braucht natürlich nicht nur, wenn es ein Commitment gibt, ja, selbst wenn es ein Commitment gibt, braucht es nicht nur die Designsystempolizei, sondern es braucht auch eben die, keine Ahnung, die Designsystemmutter, die dann sagt, hey, könnt ihr damit auch was anfangen? Und könnt ihr damit arbeiten. Das heißt, das Designsystem an sich ist ein Produkt und das muss ständig weiterentwickelt werden, weil wenn es nicht benutzt wird, dann kann es manchmal so politische Gründe haben, dass der oder diejenige gedacht hat, nee, bei uns ist alles anders und ich möchte eine Ausnahme. Aber manchmal ist es auch so, dass der oder diejenige die Funktion nicht gefunden hat und dann selber einen eigenen Weg gefunden hat, um ein Problem zu lösen. Und dann war das System an der Stelle vielleicht auch zu komplex und die Information konnte nicht aufgefunden werden, ne? Und wir haben ganz kurz auch schon über KI gesprochen. Man kann natürlich KI auch super benutzen, um zu gucken, werden dann alle Komponenten, die angelegt sind, auch verwendet? Wie oft werden die verwendet? Welche Komponenten sind wie wertvoll in dem Sinne? Man kann auch KI super nutzen, wenn man dann schon eine gute Dokumentation hat, ja, Guidelines, Standards, um da quasi einen Bot draus zu generieren, den man Fragen stellen kann, damit neue Designer schneller sich zurechtfinden. Aber ne, der Mensch, der braucht es da immer, um den Finger am Puls zu halten und zu sagen, hey, wie geht es euch mit unserem Produktdesignsystem?
Ja, das finde ich auch super. Also das ist ein guter, richtig guter Punkt, weil das lernen wir auch immer. Wenn es halt nicht hilft, dann ist es halt auch schlecht gemacht an sich. Muss man so hart sagen, wie es ist, ne? Weil wenn ich jetzt ein Designsystem habe, was nicht verwendet wird, obwohl es sogar das Leben einfacher machen würde, weil ich halt Sachen nicht finde oder weil ich halt einfach Sachen nicht weiß oder weil ich nicht gut an Sachen rankomme, dann ist es halt schlecht, ne? Und das ist halt viel Arbeit, die dann in die Optimierung reingeht. Das ist meistens so eine zweite Generation in der Designsystemarbeit. Nach dem Aufbau der Komponenten und Dokumentation kommt dann halt so der Support beim Verwenden. Und das ist dann extrem hilfreich, das natürlich auch auf die Probleme der Anwenderin zu beziehen, ne? Und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar hier eine Handvoll Komponenten, aber wir merken gerade, die wissen gar nicht, in welcher Situation wie was benutzt wird, ne? Oh, und wie die zusammengewürfelt werden. Vielleicht sollten wir dann Patterns dokumentieren und da Sachen bereitstellen, vorgefertigt, die halt immer wieder zu Problemen führen. Und da muss dann das Designsystem-Team halt genau beobachten, sich Insights holen, ganz viel auch vermitteln in Sachen, wie funktioniert etwas, was haben wir überhaupt am Start, und dann auch die Bedürfnisse einholen, um Verbesserungen vorzunehmen. Und dann kann das natürlich ohne eine Polizei, wie Lieke schon sagt, funktionieren, weil das dann halt nicht so ein du machst das jetzt so, sondern eher so, oh ja, ich will das ja machen, weil es macht mir mein Leben leichter. Ne? Das wäre natürlich der Optimalfall dann.
Hört sich aber auf jeden Fall ganz stark danach an, dass es vorteilhaft ist, wenn ich im Team Menschen habe, die sich hauptamtlich um das Designsystem kümmern. Frage ich mich halt, also ist das in kleinen Unternehmen möglich? Aber andererseits ist klar, ich meine, wenn ich das quasi, also die Pflege des Designsystems als Zusatzaufgabe mache und sowieso schon vielleicht sehr viel zu tun habe, geht es dann schnell im Alltagsgeschäft unter. Also ich habe so rausgehört, ihr würdet auf jeden Fall dafür plädieren, dass es Menschen im Team gibt, die sich hauptamtlich um das Designsystem kümmern.
Also, die können uns auch anrufen, ne?
Natürlich, Links in den Shownotes, genau. Daten stellen wir zur Verfügung.
Nee, und wir haben tatsächlich gesehen, das funktioniert auch, ne? Mit den Möglichkeiten da eben gerade in den Aufbau. Natürlich geht es, wenn das erstmal fertig ist, geht es ein bisschen zurück, aber da den ständigen Austausch aufzubauen und gerade eben auch die Erklärung immer wieder und dann zurückfragen, wie geht's euch dabei? Also es geht auch von außerhalb und ja, das plädieren wir auch immer.
Ja, aber das ist tatsächlich, also es kommt super krass auf die Strukturen an und ganz oft ist es so, dass es so anfängt, dass jemand nur Teilzeit irgendwie ein bisschen Zeit bekommt und an einem Designsystem oder an dem Aufbau zu arbeiten im Team oder mal jemand extern damit beauftragt wird, um so einen Aufschlag zu machen und dann ist es erstmal da, aber ja, grundsätzlich ist da das Investment sehr sinnvoll zu sagen, wenn ich jetzt wirklich da, also da kann man ja den Return of Investment ausrechnen, wenn der da ist, dann ist es natürlich auch sinnvoll daran zu investieren, logischerweise. Und das, ja, umso größer und umso mehr Funktionen das Designsystem kriegt, umso mehr muss natürlich daran auch gearbeitet werden. Und wenn halt sehr viele Leute das nutzen, dann ist es das ja auch wahrscheinlich wert halt, ne? Und was halt immer schwierig ist, ist dann, jetzt habe ich den Faden eigentlich verloren. Also ich glaube, es liegt halt sehr an den Strukturen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie ein Qualitätsmanagement auch über das Designsystem-Team habe, was vielleicht nicht immer der Optimalfall ist, aber ich sage, okay, ich habe jetzt sehr viele konzipierende Designerinnen, die halt irgendwie sich nicht unbedingt an alle strikten UI-Regeln halten und dann brauche ich aber nochmal das Team, was die UI-Kontrolle macht, damit ich da die Produkte, die halt zusammenfließen, auch auf einem Level habe, dann ist es natürlich das sehr viel wert, da auch das Team dediziert zu gründen, was sich dann darum kümmert, weil da dann die Erkenntnisse drin sind und vor allem die Weiterentwicklung auch stattfinden kann, ohne dass ich da halt vom Alltagsgeschäft abgelenkt bin.
Ja, ich denke mal zusammenfassend, das Mandat muss da sein und es muss niedrigschwellig genug sein, damit alle auch diese Person finden, um Feedback zu geben und Fragen zu stellen.
Super, super. Das war eigentlich ein hervorragendes Schlusswort schon fast. Trotzdem, bevor wir hier auseinandergehen, möchte ich euch natürlich auf jeden Fall fragen, habt ihr noch eine zentrale Botschaft zum Thema Design to Code, was ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt?
Also ich orientiere mich immer gerne an den Markt und an den Menschen da draußen. Was sind die Anforderungen und wie kann ich die Anforderungen so schnell und so gut wie möglich zurückführen in den Produkten? Und das ist die Herausforderung, wo wir uns gerne an viele Standards halten können. Das wäre so meine zentrale Botschaft.
Meine Botschaft wäre, wenn jemand jetzt überlegt, ein Designsystem zu starten oder das Design zu systematisieren in der eigenen Arbeit, dass es halt immer einfach ein Versuch wert ist, klein zu starten, auch wirklich so sehr klein zu starten, zu sagen, ich nehme mir jetzt mal so ein paar Styles, die verwenden wir immer wieder, da kriege ich ein System rein. Ich nehme mir vielleicht ein paar Komponenten, die wir sehr viel benutzen, da kriege ich ein System rein. Und dann damit zu gucken, sperrt mich das zu sehr ein, weil ich das gar nicht so gebrauche oder hilft mir das tatsächlich? Und wenn mir das hilft, dann kann ich ja da mehr Ressourcen reinstecken, sodass man halt wirklich sagt, man fängt erstmal klein an und macht das im Prozess zu einem System. Und wenn ich dann merke, okay, das ist tatsächlich total hilfreich, dann baue ich da halt ein eigenes System quasi auf. Und das ist, glaube ich, so, also einfach klein anfangen und das Wort Designsystem nicht zu groß sehen, ne? Und wenn man halt mit einem UI-Kit anfängt und dann halt versucht, dort die ersten Code-Komponenten auch mit reinzubringen, dann ist das ein Schritt und immer zu gucken, ob das effizient ist oder nicht, also ob das hilft oder nicht. Und dann in den meisten Fällen ist es so, würde ich jetzt sagen. Aber ich kaufe das ja auch gerne.
Genau, Schriften und Farben, ne? Fangt da mal mit an. So.
Super. Genau, und wer noch mehr Unterstützung braucht oder von eurem Fachwissen noch mehr profitieren möchte, der kann gerne in die Shownotes gucken. Kontaktdaten verlinken wir natürlich. Und damit an der Stelle bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, Lieke und Ivo, für das spannende Gespräch. Super interessantes Thema. Und es hat mich total gefreut, dass ihr heute bei mir im Podcast zu Gast wart.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Thomas. War super.
Sehr schön. Mach's gut. Tschüss.